Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PotsMotz, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix. Ich habe den Sascha wieder hier von BAPI Sensors und heute machen wir mal eine richtig technische Folge zu CO2-Sensoren. Also darüber hinaus Montageort, Einsatzzweck, Sollwert und so weiter. Das haben wir ja schon teilweise. Jetzt gehen wir mal richtig tief rein. Sascha, hallo, grüß dich.
Ja, hallo, schön wieder da zu sein, Tobi.
Wunderbar. Also Sascha, erklär mal, was ist ein CO2-Sensor? Kurz am Rande, ne? Und wie funktioniert das Ding und welche unterschiedliche CO2-Sensoren gibt es denn überhaupt?
Ja, genau. Also wie du gerade schon angekündigt hast, jetzt wird es mal ein bisschen technischer. Also ein CO2-Sensor ist ein typischer Luftqualitätssensor für Einsatzbereich ist eine bedarfsgerechte Belüftung. Also wenn ich viele Leute in einem Büroraum habe, dann muss ich natürlich bedarfsgerecht lüften. Und um mal anzufangen, gibt es natürlich bestimmte Messgrenzen für CO2-Sensoren. 400 ppm, Pi mal Daumen, sagt man bis dahin, das ist Außenluft, CO2-Niveau, das ist perfekt. Ich sage jetzt mal, das ist über Nacht in einem Raum auch wieder erreichbar.
Also das, wenn ich draußen auf der Straße quasi stehe, so ein Durchschnittswert, ne?
Richtig, ganz genau.
Ja,
und,
okay.
Und dann haben wir ja in Deutschland auch so Themen wie Arbeitsstättenrichtlinie etc. pp. Also es gibt so grobe Grenzgrößen, dass man sagt, ab 800, einem Messwert von 800 ppm sollte man spätestens Frischluft hinzuführen, weil man einen Grenzwert von 1000 ppm eigentlich nicht überschreiten möchte. Und wenn man das dennoch tut, sollte man gucken, dass man dann schnellstmöglich die Frischluft hinzufügt, weil wenn es irgendwann Richtung 2000 ppm geht, dann wird es auch irgendwann gesundheitsbedenklich mit starken Kopfschmerzen oder sonstigen allem dahinter. Man merkt es, das Konzentrationslevel wird einfach schlechter und so weiter und so fort. Kennt wahrscheinlich jeder, kann das irgendwie mal nachvollziehen.
Genau, kenne ich noch vom Studium, da hieß es immer Fenster, Türen zu, damit man Professor vorne versteht. Wir hatten Flipflops an, kurze Hosen und er hatte eine Fliege an und dreilagig angezogen mit Weste, ne, und hatte da ziemlich Spaß, uns zu quälen. Ne?
Genau.
War sehr spannend. Ne?
Ja, aber mal zurück zu den, also das sind die Messgrenzen, die man so grob sagt und auch sieht. Heutzutage gibt es ja auch dann die LED-Ampel oder die Ampel dafür, die jeder Sensor oder viele Sensoren mittlerweile für Raumsensoren dann zumindest im System haben. Sprechen wir mal über das Messverfahren. Also CO2-Sensoren werden ja per Infrarot gemessen mit einem NDIR-CO2-Sensor. Der strahlt ein Infrarotlicht durch eine Gasprobe sozusagen und dann misst er da anhand dessen die CO2-Moleküle. Jetzt haben wir bei BAPI noch zusätzlich in jedem CO2-Sensor einen barometrischen Druck- und Temperaturkompensation eingebaut. Das ist ganz spannend, weil ich sage jetzt mal, so ein Standard-CO2-Sensor hat 50 bis 75 ppm Genauigkeit, Ungenauigkeit. Aber wenn wir, okay, ja, wenn wir jetzt mal hingehen und sagen, so CO2 in der Luft wird ja in ppm gemessen, das heißt, ich nehme bei 1000 ppm CO2, würde ein Luftvolumen mit 1 Million Luftmolekülen, eine Mischung aus 999.000 Luftmolekülen und 1000 CO2-Molekülen enthalten. Die Anzahl der Luftmoleküle wird bei einer bestimmten Volumen, aber auch von Temperatur und von dem Luftdruck und nicht aber von der CO2-Konzentration beeinflusst. Das heißt, bei niedrigem Druck oder bei hohen Temperaturen befinden sich weniger Luftmoleküle in meinem Raum oder in meiner Probenkammer im Sensor auch, sodass auch weniger CO2-Moleküle vorhanden sind. Aber diese weniger CO2-Moleküle täuschen dem Sensor vor, dass ich eigentlich ein niedrigeres CO2-Konzentration habe, als ich tatsächlich habe. Und das nochmal zusätzlich mit der Genauigkeit, Ungenauigkeit, die ich habe. Das heißt, ich habe vielleicht jetzt nochmal 50 ppm weniger, die er theoretisch misst, obwohl ich schon, also ich bin bei 950, die er misst. Ich bin aber eigentlich bei 1000 ppm plus die Genauigkeit, Ungenauigkeit, komme ich schnell in den Bereich, wo ich eigentlich schon längst Frischluft hinzuführen müsste. Deswegen macht es total viel Sinn, einen barometrischen Druck- und Temperaturkompensation in seinen CO2-Sensor einzubauen, damit ich eine stabilere Genauigkeit habe. Und das Schöne ist, somit natürlich auch, das Gleiche gilt für Höhenlagen. Ich habe automatisch eine andere Luftmischung sozusagen, wenn ich, ob ich in Hamburg oder in Garmisch-Partenkirchen meinen Sensor montiere.
Mhm. Ja.
Und dadurch unser Sensor ist überall einsatzfähig. Und darauf sollte man vielleicht mal achten, insbesondere wenn man so einen CO2-Sensor montiert und dann auch nachher einstellen muss, sind das nochmal wichtige Hinweise, die ich gerne mal teile, weil das einfach Kenntnisse sind, die, ja, wo selten drüber gesprochen wird.
Das stimmt, ja, das hört man sehr selten. Deshalb haben wir gesagt, machen wir heute mal eine technische Folge, wo wir da mal ganz tief reingehen. Was hast du denn sonst noch dazu bieten, wenn wir jetzt über CO2 direkt im Prinzip sprechen und von den ganzen Messwerten? Wenn wir jetzt mal rein rechnerisch hergehen, sagen wir haben 800 ppm, 1000 wollen wir nicht überschreiten, deshalb setzen wir bei 800 im Prinzip schon an. Ne? Und jetzt mal rein rechnerisch, was sind da so deine Erfahrungen mit Messwertabweichungen? Könnte man auch bei 50% Abweichung, wenn ich es richtig verstanden habe, auch 1200 messen, obwohl wir nur 800 haben, oder?
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber ich würde schon sagen, dass wenn ich 800 habe, tatsächlich misst der vielleicht schon 1000. Und wenn ich dann anfange, Frischluft reinzubringen, kommt es natürlich auch darauf an, wie schnell ist mein Luftwechsel, wie hoch ist mein Luftwechsel dahinter, wie schnell bringe ich überhaupt Frischluft rein. Und dann komme ich schnell auf einen Wert, der vielleicht 1200, 1300 hat, bis ich halt die Frischluftmenge reinbringe und der Wert so langsam wieder runtergeht, weil meine Kurve irgendwann erst wieder runtergeht.
Und, ja klar, das dauert ja auch seine Zeit über die Zeitverzögerung. Ne?
Richtig, ganz genau. Und deswegen ist es da schon sinnvoll, auf die Genauigkeit zu achten und auch aufs Messwertverfahren dahinter zu achten. Wie gesagt, wir nutzen hauptsächlich die Dual-Channel-CO2-Sensoren. Es gibt noch die sogenannten ABC-Logik-CO2-Sensoren. Die ABC-Logik brauchen so eine Downtime, nenne ich das mal. Die müssen sich regenerieren. Das heißt, die brauchen so 4 bis 8 Stunden, um sich wieder, wo das CO2-Level runtergefahren wird. Diese Dual-Channel-CO2-Sensoren haben den Vorteil, dass sie durchgängig 7 Tage die Woche eingesetzt werden können, auch gut für Krankenhäuser oder sonstige Plätze. Wo ich ständig irgendwie Leute drin habe und CO2 messen muss. Das heißt, die kalibrieren sich oder setzen sich selbstständig zurück.
Genau, also weil ich dann im Prinzip 2 Kanäle habe, ne? Und dadurch im Prinzip einmal den und einmal den messen lassen kann.
Nee, ja, der eine ist tatsächlich nur zum Messen da, der andere ist zum Abgleichen. Ja. Also
wir nennen okay.
Wir nennen es Kanäle, das sind eigentlich kleine Kammern.
Ja. Also dann haben wir nicht 2 Stück, sondern wir haben im Prinzip die eine Messung und die andere, die Abweichungsmessung daraus macht.
Richtig.
Also wie bei einem klassischen Drucksensor, eben beispielsweise Reinraum oder solchen Geschichten.
Genau.
Der dann selbst kalibrierend ist.
So sieht's aus.
Wunderbar. So, magst du sonst noch uns was erzählen über CO2-Sensoren oder haben wir dein komplettes Wissen schon ausgeschöpft?
Mein komplettes Wissen haben wir sicherlich in der Form noch nicht ausgeschöpft, aber ich denke, für diese Podcast-Folge ist es erstmal, ich denke, ausreichend. Aber gerne, wenn man da ins Detail gehen möchte, können wir da noch länger drüber sprechen, auf jeden Fall.
Sehr gut, wunderbar. Wenn das jetzt jemand tun möchte, wo findet der dich denn?
Ja, gerne, wie gesagt, Kontaktdaten hoffentlich findet ihr unter in den Notizen.
In den Shownotes, die machen wir unten drunter, genau.
Genau, ansonsten gerne auf www.bapi-hvac.com gehen oder einfach eine E-Mail an sstuckmann@bapisensors.com schicken. Freue mich, von euch zu hören.
Wunderbar. Also, lieber Sascha, vielen Dank für deine, wie soll man sagen, Expertise der Luftqualität, CO2-Sensoren und so weiter. Ne? Wer von uns noch gerne was hören möchte, geht einfach mal auf www.buildingswotteam.de. Wir sind dort zu erreichen. Bis zum nächsten Mal, euer Tobias Potz.